Ich war mal in der Großindustrie hier. Da war ich mit den Kollegen drin. Dann hatten die vorher unter so einer Walze, haben die schon Schaum gegeben. Und dann wollte aber unser Wachabteilungsführer, dass wir mal unten drunter gucken, wie wir da hinkommen, weil das vorher immer noch nicht aus war. Und dann war irgendwann mein Kollege ist einfach irgendwie so 1 Meter oder 1,5 Meter tief gefallen. Und dann bin ich natürlich hinterher, um ihm dann zu helfen. Das war auch nochmal so ein Einsatz, wo ich dann doch mal irgendwann mal das Herz in der Hose hatte.
Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die stark machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Sie laufen für uns durchs Feuer. Sie retten Leben und riskieren dabei nicht selten Ihr eigenes. Hallo, ihr da draußen alle, die uns wieder hört. Mittlerweile die 21. Folge schon Dienstag, Menschen, die Start machen. Ich bin Steffi. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich auf diese Folge tatsächlich von Anfang an schon so ein bisschen gewartet habe. Heute sprechen wir über die Heldinnen und Helden der Feuerwehr. Und er ist heute mein Gast, Valentino Tagliafiedo. Schön, dass du bei uns bist, lieber Valentino.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Jetzt wollen wir dich natürlich im Vorfeld kurz ein bisschen kennenlernen, mit wem wir es da heute zu tun haben. Auch für dich unser kurzer Steckbrief. Was ist dein Alter? Wie alt bist du?
Ich bin 47 Jahre alt.
Herkunft und Wohnort?
Herkunft Müllheim an der Ruhr. Mein Vater ist aber halb Italiener, also bin ich ein halb Italiener.
Schön. Und deine genaue Berufsbezeichnung?
Meine genaue Berufsbezeichnung ist Berufsfeuerwehrmann.
Jetzt habe ich normalerweise die Frage an alle, hast du Tattoos und wenn ja, welche? Jetzt seht ihr den Valentino nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass du welche hast. Das verrate ich euch hiermit. Du hast ganz viele davon. Gibt es aber vielleicht so ein paar besondere oder ein besonderes?
Also die besonderen Tattoos, die ich habe, ist zum Beispiel einmal meine Kinder habe ich ja tätowieren lassen. Also die Namen, das Geburtsjahr oder das Geburtsdatum. Dann ganz wichtig war meine Oma damals. Den Namen meiner Oma habe ich mir eintätowieren lassen, also Fortunata, also soll ja auch so ein bisschen Glück bringen.
Die italienische Oma.
Genau, die italienische Oma. Und ansonsten sind die Tattoos, die ich sonst so habe, ja, haben immer eine Bedeutung, immer zu einem bestimmten Thema. Ja? Also zum Beispiel, ich bin ja freigestellter Personalratsvorsitzender. Mhm. Als ich mich damals habe freistellen lassen, habe ich mir zum Beispiel am Handgelenk PV, Personalvertretung, eintätowieren lassen. Also
mit Leib und Seele.
Genau. Ich habe, da ich auch Gewerkschaftler bin, ganz stark, habe ich zum Beispiel am Unterarm den Namen meiner Gewerkschaft stehen. Ich habe dem aber so ein bisschen italienisch angehaucht gemacht. Ich habe aus der Comba, habe ich die Comba Nostra gemacht. Mhm. Also so ein bisschen diese Mafia, so ein kleines Spaß. Genau. Und ich habe ein Feuerwehr-Tattoo und zwar habe ich ein Feuerwehrmännchen hinterm Ohr. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
Ach, wie nett.
Genau. Und da sieht man halt, dass ich Feuerwehrmann bin.
Valentino, Musikgeschmack, was hörst du?
Ja, ich höre nur Deutschrap, das schon seit 1990. Ich habe angefangen so mit Fanta 4 und
ach, cool.
Moses Pelham, 3P und dann ging es weiter mit Sylvia Nebu, Sabrina Jeklo und dann kam ja irgendwann Argo Berlin und. Also das ist so meine Musik.
Sehr cool. Was magst du sehr gerne an dir?
Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich hatte in meiner Kindheit und in meiner Jugend immer auch sehr viele Rückschläge, aber dadurch, dass ich halt damals den Weg gewählt habe, des Sports, also des Leistungssports. Ich habe 30 Jahre lang Leichtathletik gemacht und ich war auch eine Zeit lang sehr erfolgreich. So Ehrgeiz, ne? Also Ehrgeiz ist für mich immer, ich akzeptiere nicht immer sofort Nein, sondern ich muss erst gucken, ich muss das bis zum Letzten ausreizen, bis ich dann wirklich das Nein akzeptieren muss, weil es gibt für alles immer eine Lösung. Nur irgendwann, klar, ist man am Ende und dann kann man nicht weiter, aber halt dieser Ehrgeiz, den ich habe.
Das bringt dir in deinem Beruf sicherlich Vorteile, da sprechen wir gleich drüber. Lieber Valentino, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen kennenlernen dürfen. Für dich auch, eingangs wie für alle unsere Interviewpartnerinnen und Partner, so eine kleine Klischeefrage zu deinem Job. Und dich hätte ich gerne gefragt, wie oft rettet die Feuerwehr tatsächlich Katzen von irgendwelchen Bäumen oder Dächern?
Also man muss dazu sagen, doch sehr häufig.
Ja?
Also ich meine, klar, wenn ein Anwohner anruft und sagt, hör mal, hier ist eine Katze im Baum, die schreit seit Tagen. Nur man kann den Anwohner halt nicht erklären, dass die Katze auch von alleine wieder runterkommt. Dann fährt man natürlich dahin und hilft. Aber es sind nicht nur Katzen in Bäumen. Wir hatten auch schon Katzen in Regenrinnen oder Katzen auf dem Dach. Also im Sommer hatte ich noch einen Einsatz, da musste ich mitten in der Nacht rausfahren, weil die Katze dann übers Fenster auf dem Dach geflüchtet ist.
No.
Da haben wir die Katze auch gerettet, aber es gehört einfach dazu. Das sind dann so Einsätze, die auch ein bisschen Spaß machen. Da muss man halt immer gucken, wie man damit umgeht. Weil Katzen sind ja auch, sind zwar liebe Tiere, aber auch gefährlich.
Ich wollte gerade fragen, wie oft seid ihr da schon zerkratzt worden?
Ja, wir haben mittlerweile auch Hilfsmittel dafür, ne, dicke Lederhandschuhe, aber manchmal erwischen die einen so doof, weil die treffen immer die Fläche, die frei ist. Genau.
Gibt es auch andere Tiere, die man retten muss? Gibt es irgendwie was Kurioses? Habt ihr mal einen Nacktmull retten müssen oder so?
Nee, also bis jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht, sind wir mal in den Zoo gefahren? Nee, das Einzige, was wir mal machen mussten, ist, die Kollegin ist mal in den Zoo gefahren, weil ein neues Tier gekommen ist. Und da musste halt dieser Transport oder diese Box musste dann in das Gehege gefahren werden. Und wir haben ja hier bei uns noch einen großen Kran und dann machen die daraus eine Übung. Ne? Also sowas dann halt. Oder wir haben viel für unseren Zoo hier Affenschaupen gebastelt aus alten Feuerwehrschläuchen, damit die Affen dann ein bisschen was zum Spielen haben und so. Ne?
Oh, wie nett. Mensch, da sind wir jetzt ja auch tatsächlich schon mittendrin, eigentlich in meiner ersten Frage. Denn Feuerwehr hat man ja sofort immer so das Bild im Kopf. Natürlich löscht ihr Brände. Aber das ist ja überhaupt nicht der einzige Aufgabenbereich, den ihr so habt. Was deckt ihr alles wirklich ab oder müsst ihr abdecken?
Ja, also wie gesagt, das große Thema ist halt Brandbekämpfung, aber eins der größten Themen bei uns jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist der Rettungsdienst. Wir fahren natürlich auch raus. Rettungsdienst sind wir gut geschult. Wir sind zum Teil Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Sanitäter. Also das ist eigentlich unser größtes Aufgabenfeld hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht das Brändelöschen bei euch, sondern das Leben retten abseits davon.
Also früher war es das immer, als ich damals mein Vorstellungsgespräch gemacht habe, hieß es immer, wissen Sie, was die Feuerwehr tut? Ich sage ja 80% Rettungsdienst, 20% löscht. Und das war wirklich so. Also das muss man sich halt vorstellen, dass ich sag mal so an einem Tag hier in der Kommune, wo ich halt arbeite, bis zu 200, 230 Rettungsdiensteinsätze pro Tag
wow.
ablaufen. Ne? Wir sind natürlich hier in einer großen Kommune. Ich sage jetzt mal, in Berlin wird es wahrscheinlich noch mehr sein. Und der Löschdienst ist ja eigentlich gar nicht so, ich sag mal, groß. Aber es ist ja nicht nur der Löschdienst, es ist ja auch der technische Dienst, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle, die auf Autobahnen passieren.
Mhm.
Zum Beispiel haben wir hier den Rhein, ne? Das passiert ja auch, dass wir zum Beispiel Leute aus dem Wasser retten müssen. Das kommt ja auch noch dazu. Also heißt, wir müssen uns dann auch im Wasser bewegen. Wir haben Taucher bei uns, ne? Wenn zum Beispiel mal Personen, ich sag mal, untergehen. Dieses Jahr haben wir es leider sehr oft gehabt, dass die Personen im Rhein schwimmen gegangen sind. Ja, und Rhein ist zwar ein offenes Gewässer, aber da sollte man halt nicht drin schwimmen gehen, weil die Strömungen so groß sind.
Hey.
Also es ist nicht nur das Löschen, sondern es ist halt auch das Schützen der Anwohner mit Chemie und atomare Gefahren und was noch alles so, ich sag mal, über die Straße fährt oder über die Gleise fährt.
Wie genau wollt ihr denn das alles schaffen? Das ist ja unfassbar. Das ist ja das weite Feld des Rettungsdienstes. Da müsste ja unfassbar viele Kollegen und Kolleginnen sein.
Ja, wir sind ja hier bei uns in der Stadt, sind wir knapp 500 oder 600 Einsatzdienstmitarbeiter, die halt dort arbeiten. Und wie gesagt, pro Tag sind x Menschen im Rettungsdienst und x Menschen im Löschen. Und was ja auch noch dazu kommt, was ja auch die Feuerwehr macht, ist die Leitstelle. Da sitzen ja auch Kollegen von der Feuerwehr, die dann, wenn man die 112 anruft, entscheiden, welches Fahrzeug wie wohin fährt.
Also auch ganz schön viel Orga-Arbeit, die man da im Hintergrund braucht, ne?
Genau, und das ist ja das Schöne an dem Beruf. Also du machst ja nicht nur den reinen Feuerwehrmann, also nicht nur Brände löschen, sondern du musst halt wirklich multifunktionsmäßig aufgestellt sein und aus allen Facetten hast du was. Und das Schöne ist halt, du kannst dann irgendwann als Feuerwehrmann dich auch so spezialisieren, dass du sagst, ich möchte gerne Leitstelle oder ich möchte nur Rettungsdienst machen oder ich möchte doch nur Brände löschen. Oder ich möchte halt ein Kranführer sein oder ich möchte Taucher sein. Also das ist halt das Schöne an dem Beruf, dass er so facettenreich ist.
Mhm. Worauf hast du dich spezialisiert oder machst du gern einfach alles?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gerne Rettungsdienst gefahren. Nur mit dem Alter merkt man es halt, ne? Man kommt dann nicht mehr so gut in den Schlaf, wenn man mal nicht schläft, sondern man ruht ja nur nachts. Ne? Also wenn man dann wieder nachts reinkommt, weil wir ja die 24-Stunden-Dienst machen. Aber ich habe mich dann doch irgendwann mal entschieden, in die Leitstelle zu gehen und bin halt derjenige, der am Telefon ist. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich mittlerweile ja freigestellter Personalratsvorsitzender bin. Also ich habe diese Bürotätigkeit und in die Richtung habe ich mich dann halt spezialisiert.
Ja, das heißt aber nicht, dass du nicht tatsächlich schon Einsätze hinter dir hast, logischerweise, und auch einiges schon mitgemacht hast. Was war für dich so der gefährlichste Einsatz, den du erlebt hast?
Also der gefährlichste Einsatz war damals 2002, da war ich gerade frisch auch auf der Wachabteilung und dann habe ich natürlich meinen ersten Wohnungsbrand gehabt. Und dieser Wohnungsbrand war wirklich in voller Ausdehnung. Wir sind dann hoch, dann war die Anwohnerin, hatten wir noch vorgefunden, die lag schon im Flur. Da hatte sich aber schon jemand drum gekümmert, sie rauszuholen. Und zu dem Zeitpunkt, also zu dieser Zeit, gab es noch nicht so das Equipment, so wie wir es jetzt haben. Wir haben ja mittlerweile so eine Sturmhaube, wo wir reingehen, wo die Hitze nicht so schnell kommt. Ja, und dann sind wir halt rein und dann haben wir einfach Wasser drauf und dann kam natürlich der Wasserdampf zurück. Und dann haben wir uns natürlich schön die Unterarme verbrannt, weil natürlich zu viel Wasser war. Das war so einer meiner gefährlichen Einsätze. Und ich war mal in der Großindustrie hier. Da war ich mit den Kollegen drin. Dann hatten die vorher unter so einer Walze haben die schon Schaum gegeben. Und dann wollte aber unser Wachabteilungsführer, dass wir mal unten drunter gucken, wie wir da hinkommen, weil das vorher immer noch nicht aus war. Und dann war irgendwann mein Kollege ist einfach irgendwie so einen Meter oder anderthalb Meter tief gefallen. Und dann bin ich natürlich hinterher, um ihm dann zu helfen. Das war auch nochmal so ein Einsatz, wo ich dann doch mal irgendwann mal was Herz in der Hose hatte.
Wie ist das denn dann ausgegangen? Hast du ihn retten können?
Ja, der Kollege, der war dann, wir waren dann irgendwann im Freien so, da war ein ziemlich tiefes Loch und dann war eigentlich okay. Aber trotzdem war es schon komisch, weil war alles zugeschäumt, ne? Man hat halt nichts gesehen. Dann ist dann halt halt runtergekrochen, ne? Genau.
Wie fühlt sich das an, wenn man da als allererste Mal in so ein brennendes Gebäude rein muss? Weil eigentlich lernt man ja, ne, Feuer gefährlich, Abstand halten. Das ist ja das, was man als Kind so erzogen bekommt und was ja auch im Gehirn drin ist. Das heißt, man muss sich ja komplett umorientieren mal im Hirn und sagen so, nee, ich muss da rein. Wie fühlt sich das denn an?
Ich weiß nicht, ob es kennt. Es gibt ja dieses andere rennen raus, ich renne in das Gebäude rein. Also mein Arbeitsweg sozusagen. Ne? Also das erste Mal war schon sehr, sehr, also für mich sehr emotional und ich war voller Adrenalin, weil ich natürlich, klar, war für mich das erste Mal und ich musste ja das Gelernte, musste ich umsetzen. Und das war auch okay, also hat alles super geklappt, aber ich habe die Nacht nicht mehr geschlafen, weil ich, glaube ich, den ganzen Tag über voller Adrenalin war. Hey. Weil war mein erstes Feuer und dann hatten wir alle drüber geredet und dann musste ich mir überlegen, was ich ausgebe, ne? Weil das ist ja so bei der Feuerwehr, sobald die ja immer das erste Mal ist, muss ja immer was ausgeben, der Wachabteilung, ne? Das ist so, ne? Das feiern die ja dann entweder Frühstück oder Abendessen oder irgendwas muss ja immer dabei sein. Nein, aber klar. Ich bin mir ja bewusst darüber, dass ich mich in Gefahr begebe und deswegen werde ich ja auch gut geschult oder ausgebildet. Aber es ist schon ein komisches Gefühl das erste Mal, wenn man halt wirklich dann so, ich sag mal, da reinrennt und denkt so, puh, was machen wir denn jetzt hier, ne?
Und du weißt ja auch nicht, was dich erwartet in diesem Haus.
Genau, also ich kenn's ja nicht, ne? Und viel schlimmer ist es dann, wenn es wirklich sehr dunkel ist und ich sag mal, du siehst ja auch nichts, ne? Also du musst dich ja wirklich an den Wänden orientieren und gucken, ob das alles, ich sag mal, die Räume findest. Ja. So, jetzt war dieses Feuer, was ich hatte, war ja noch ganz gut. Die Person war ja raus, also wir mussten ja noch nicht mal mehr jemanden suchen. Aber ich stelle mir die Frage, wenn ich mal irgendwann mal jemanden suchen muss, ne, das ist ja dann noch mehr Adrenalin. Also von daher, wir werden ja immer trainiert darauf, geschult. Wir müssen auch regelmäßig unsere Abnahme da machen. Also das ist schon einiges, ja.
Wenn man darauf geschult wird, wird dann tatsächlich irgendwas angezündet, so ein Übungsbereich, und man läuft dann tatsächlich durch Feuer durch? Oder wie muss man sich denn das vorstellen, wenn man es übt?
Wir haben hier ein großes altes Gelände damals von der Bundeswehr, also jetzt nicht hier bei uns in der Stadt, sondern in einer anderen Stadt. Da sind dann so wirklich abgefragte Häuser, da werden dann Einsatzszenarien dargestellt, wie zum Beispiel vermisste Personen in der ersten Etage. Und die Führungskräfte werden zum Beispiel geschult, die Einsatzbefehle rausgeben. Ist schon alles sehr militärisch und das ist auch gut, weil da muss ja jeder Handgriff auch sitzen, weil der andere muss sich ja auf den anderen verlassen. Ja, also man geht ja immer zu zweit rein und man kommt auch immer zu zweit raus. Weil das ist halt so ein Ehrenkodex bei uns, ne? Und also wir haben wirklich dann so ein Einsatzgebiet, wo wir hinfahren, dann machen wir wirklich so eine Tagesübung raus und dann muss sich so einen Pressluftatmer anziehen, also ein PA nennen wir das. Da ist dann halt Sauerstoff drin, damit wir halt dann uns da einmal richtig schön üben können.
Jetzt sind da bestimmt auch Situationen dabei gewesen schon, die dich emotional dann auch nicht loslassen. Also ich stelle mir das schon schwer vor, ne? In jedem Beruf eigentlich, der in Richtung Leben retten geht, hat man ja auch immer wieder Situationen, in denen man es nicht schafft. Wie geht man denn mit sowas um und hast du sowas auch schon erlebt?
Ja, also ich sag mal so, es kommt immer drauf an, welche Person da gerettet wird. Ne? Klar, jede Person, wenn da jemand verstirbt, ist immer doof, ne? Ist einer zu viel, sagt man einfach. Wenn der Mensch älter ist, sagt man, okay, na, der hat sein Leben gelebt, das ist okay. Aber ganz schlimm war es, wenn es um junge Menschen ging. Ne? Also ich hatte ja schon mal, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, dass ich auch ganz am Anfang meiner Karriere, wo ich neu auf der Wachabteilung war, dass ich zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn gerufen worden bin. und dort dann natürlich das Szenario vorgefunden hatte, dass, ich sag mal, so ein Chrysler Voyager, wo 6, 7 Leute reinpassen, irgendwie einen Unfall hatte und da waren halt 3 Kinder drin, also eine Großfamilie, und dann waren natürlich die 3 Kinder, die lagen verteilt auf der Autobahn und die mussten halt reanimiert werden, und das ist halt so eine Sache, für mich war es okay, muss man sagen, ich habe mein Schema abgearbeitet, ich musste darauf achten, dass die Fahrzeuge nicht in Brand geraten, weil ich noch keine Kinder hatte. Ja, also das muss man einfach so sagen, das war für mich so ganz okay. Ich hatte aber Kollegen gesehen, ne, die dann da rumliefen, die geweint hatten, weil sie auch zum Teil Kinder in diesem Alter hatten. Ja, was halt natürlich, ich sag mal, sehr extrem ist, und du dann natürlich auch gucken musst, dass du da auch dann die Ruhe bewahrst. Aber diese Situation, die ich da auf dieser Autobahn erlebt hatte, war für mich dann auch irgendwann mal so ein Triggerpunkt, weil ich selber Kinder hatte und ich habe diesen Kindersitz ausgebaut aus meinem Auto und habe den in den Keller gebracht. Bin dann, nachdem ich einkaufen war, wieder zurückgekommen und habe den Kindersitz da liegen sehen, wie unser Kindersitz auf der Autobahn. Und dann kam direkt wieder dieses Getriggerte, und seitdem war das für mich auch so ein Erlebnis, wo ich dann sage, okay, ich verstehe die Kollegen, warum sie damals so waren. Mittlerweile muss man dazu sagen, gibt es TSU-Teams, ne, bei vielen Feuerwehren, die da dich unterstützen.
Ja.
Und was auch gut ist, weil viele Kollegen, die weit vor mir angefangen haben, die haben das, glaube ich, anders verarbeitet. Und mittlerweile, ja, es ist wirklich so, dass wir die Leute haben, die sich damit beschäftigen. Das war so mein emotionalster Einsatz, den ich erlebt habe. Und damals halt eine große Tragödie, die wir ja hatten, war ja die Love Parade hier bei uns.
Hm.
Das war ja auch ganz schlimm.
Da warst du auch im Einsatz?
Genau, da war ich in der Leitstelle. Ich meine, wo man sagt, man ist ja weit weg. Ne? Aber trotzdem ist dann doch irgendwann so dieses Gefühl da, okay, meine Kollegen sind da draußen, wie können wir denen helfen? Und wir haben ja auch 1, 2 Kollegen, die daraufhin auch wirklich nicht mehr in den Einsatzdienst kommen, weil das einfach zu viel war. Ja, das sind halt immer so Flashbacks, und das, was auch ein Feuerwehrmann hat, das ist halt leider so, wenn man dann durchs Stadtgebiet fährt, dann sagt man, ach guck mal, hier hatte ich mal einen Brand, da hatte ich mal eine Reanimation. Deswegen braucht man gute Kollegen, mit denen man darüber redet, weil solche Geschichten man nicht zu Hause erzählen darf. Weil sonst Frau, Kinder, ne, die das halt mitbekommen, natürlich dann auch denken so, oh okay. Oder schwere Verkehrsunfälle, ne, die hatten wir ja alle. Oder jeder Feuerwehrmann hatte mal so einen Einsatz. Manchmal ist das halt einfach, tja.
Danke, dass du diese Momente mit uns geteilt hast, für deine Offenheit. Ich finde das ganz, ganz wichtig auch, dass man darüber spricht mit allen anderen, die nicht in diesem Beruf sind, weil wir das oft vergessen, was ihr da eigentlich leistet da draußen, weil wir nicht dabei sind. Aber mit welchen Situationen ihr da konfrontiert seid für uns, weil ihr macht das für uns, um unser Leben im besten Fall zu retten. Deswegen vielen, vielen Dank auch an dich und auch an alle Kolleginnen und Kollegen, dass ihr das überhaupt macht für uns. Jetzt verlassen wir mal den sehr düsteren Part und gehen auf die etwas positiveren und schönen Seiten auch dieses Berufs ein. Wieso hast du das überhaupt gemacht? Du bist ja nicht den typischen Weg des Feuerwehrmanns gegangen. Also es war jetzt bei dir nicht so, dass du mit 5 Jahren gesagt hast, ich will aber Feuerwehrmann werden.
Stimmt, ja. Also war überhaupt nicht so. Bevor ich zur Feuerwehr gegangen bin, habe ich ja eine Schreinerlehre gemacht. Also ich habe ein Handwerk gelernt. Und als ich dann meine Lehre beendet hatte, war ich auch der letzte Schreiner sozusagen dieser Firma. Der hat dann die Firma abgeschlossen und die Firma hat dann zugemacht. Also hieß, nach meiner Bundeswehr oder meiner Zivildienstzeit konnte ich ja nicht zurück. Ich habe dann mich aber für den Zivildienst entschieden und habe diesen Zivildienst auch im Rettungsdienst gemacht und habe dann so angefangen, in diesen Beruf so ein bisschen reinzuschnuppern. Also ich habe damals Hausnotruf gefahren, habe dann auch den Rettungshelfer gemacht und bin dann damals beim Arbeiter-Samariter-Bund Rettungsdienst gefahren, in Anführungsstrichen. Dann war ich auch viel mit der Feuerwehr in Kontakt und ja, irgendwann musste ich ja mal zurück, weil der Zivildienst ja zu Ende war und ich wusste einfach nicht, wohin. Wollte irgendwann mal, hatte ich mir das Ziel gesetzt, einen Meister zu machen als Schreiner und habe überlegt, okay, komm, bewirbst dich irgendwo in der Schreinerei, machst den Meister und dann vielleicht machst du dich irgendwann mal selbstständig und gucken, wie es dann weitergeht. Aber der damalige Vater von meiner Freundin sagte irgendwann mal, pass mal auf, wenn du hier weiter mit meiner Tochter zusammen sein willst, möchte ich bitte, dass du einen sicheren Job hast. Ich sag, was stellst du dir denn vor, ne?
Okay, das Schwiegerpapa.
Ja, sagt er, was ist denn mit Beamter? Ich sage, ich Beamter, ich bin doch kein Schreibtischtyp. Da ich so hinterm Schreibtisch sitze, nein, auf gar keinen Fall. Da sagt er so, nee, gibt ja den Feuerwehrmann. Ich sage, wie Feuerwehrmann? Ich sage, ja, Feuerwehrmann, okay, ja. Und dann habe ich mich erst damit mal beschäftigt. Und dann habe ich mich wirklich bei 16 verschiedenen Feuerwehren beworben. Und mir ging es wirklich nur darum, dass ich einen sicheren Job hatte, weil ich wirklich keine Lust hatte, wieder irgendwo gekündigt zu werden. Oder man denkt ja auch ein bisschen, ich sag mal, zukunftsweisend. Man will ja eine Familie gründen, man möchte vielleicht auch mal ein Haus oder eine Wohnung oder man möchte schön in Urlaub fahren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe dann 16 Bewerbungen geschrieben in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, und die Stadt Duisburg ist dann geworden und seitdem, 2001, bin ich bei der Stadt Duisburg bei der Berufsfeuerwehr.
Ja, da muss ich mal ganz kurz einhaken, auch tatsächlich auch als Mama von beiden zwei Kindern. Wie leicht lässt sich denn so ein Job tatsächlich dann auch mit Familie und Co. vereinbaren? Also du sagst sicherer Job, das ist ja schon mal ein gutes Argument, kann ich total nachvollziehen, brauche ich auch so ein bisschen die Sicherheit. Aber man hat ja schon das Klischee, dass man bei der Feuerwehr eigentlich generell keine Freizeit mehr hat und eigentlich ja, wie du vorhin gesagt hast, 24-Stunden-Schichten etc. Wie gut lässt sich das denn vereinbaren tatsächlich alles?
Also ich kann nur sagen, ich bin ein sehr guter Vater, weil man muss dazu sagen, ich habe jeden zweiten Tag meine Kinder in den Kindergarten gebracht und vom Kindergarten abgeholt, oft jeden Tag, weil ich sag mal, man kann das ja auch verbinden. Ne? Zum Beispiel, fangen wir um 8 Uhr an. So, und wenn ich die Kinder um 7:30 in den Kindergarten gebracht habe oder abgeholt habe am nächsten Tag, also das funktioniert alles. Und wie gesagt, ich bin jeden Geburtstag zu Hause gewesen. Ich bin Silvester, Weihnachten, man kann ja die Schichten tauschen. Jetzt mittlerweile sind meine Kinder ein bisschen älter, wo ich dann sage, okay, das muss nicht mehr sein, dass ich dann, sag ich mal, am 24. Dezember oder am 26., naja, also ich darf immer mal einen Tag, darf ich arbeiten, weil 3 Tage Weihnachten ist zu viel. Aber man hat schon viel Freizeit. Also wenn man überlegt, ich muss ja einen Tag arbeiten, einen Tag frei, einen Tag arbeiten, habe danach 5 Tage frei. Also ist das eigentlich ein sehr familienfreundlicher Beruf. Natürlich bin ich 24 Stunden nicht da, aber in den 24 Stunden auch immer erreichbar. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und ich kann nur sagen, wenn meine Kinder krank waren im Kindesalter, bin ich mit denen auch immer also das war alles immer machbar. Und deswegen sage ich, der Beruf eines Feuerwehrmanns ist eigentlich der familienfreundlichste Job überhaupt.
Wie kann es dann sein, dass wir nur 6% Feuerwehrfrauen in Deutschland haben? Wenn das doch alles so gut machbar ist, was mich übrigens überrascht hat, weil das hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so flexibel gestaltet werden kann.
Also man muss ja so sehen, ne? Also es gibt einen Einstellungstest. Wir gucken ja auch schon, dass wir zum Beispiel hier in Duisburg haben wir auch schon sehr viele Frauen eingestellt, aber die müssen auch diesen Einstellungstest bestehen. Und der körperlich natürlich auch nicht einfach ist, weil, jetzt nicht falsch verstehen und auch nicht böse gemeint, wenn man mich jetzt als dicken Bullemann jetzt mal sieht hier, ne? Ich wiege 95 Kilo oder 94 Kilo. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen gemeinsam in diesen Einsatz. Und mir passiert was, muss man auch gucken, dass ich mit 95 Kilo da rausgetragen werde. Und jetzt habe ich aber noch meine komplette Montur an. Das heißt nochmal 25 Kilo extra. Die müssen ja gerettet werden. Aber wir haben bei uns Frauen, die sind einfach unglaublich. Also wenn man überlegt, was die stemmen und wie die das hinkriegen.
Vielleicht wäre das ja tatsächlich auch was, was man in Zukunft, ne, dafür ist ja unser Podcast auch da, mal überdenken könnte. Ich verstehe deine Argumentation, absolut. Du hast aber ja auch gesagt, dass man sich bei der Feuerwehr auch auf diverse Fachbereiche auch spezialisieren kann. Und das ist ja als Frau tatsächlich genauso möglich.
Ja, aber die ersten Jahre muss man halt hin. Sag mal, ist man Brandmeister und man muss halt die ersten 5 Jahre gucken, wenn man, oder ich sag mal, bei uns ist es jetzt so, die ersten 5 Jahre gucken, wie man sich weiter spezialisiert. Wir haben ja den Sporttest mittlerweile auch ein bisschen angepasst. Diesen Sporttest, den wir ja machen, haben die Sporthochschule Köln gemacht. Ist dann auch ein bisschen getrennt zwischen Männlein und Weiblein, wegen der Punktzahl etc. Also von daher sind wir da schon eigentlich auf einem guten Weg.
Das heißt, es ist ja umso wichtiger, wenn tatsächlich bei den Frauen so ein Thema ist, dass wir da Nachwuchs trotzdem haben und dass da ganz viele Kinder vielleicht auch schon akquiriert werden für die Feuerwehr, wenn sie noch ganz klein sind und auch diese Feuerbegeisterung auch noch mitbringen. Ne? Mein Kleiner war auch ganz lange total begeistert von Feuerwehr und Feuerwehrauto und Sirene, das ist ja immer total spannend. Was macht ihr denn da, um diese Begeisterung weiter aufrecht zu erhalten?
Ja, also ich sag mal, viele Feuerwehren wahrscheinlich so einen Tag der offenen Tür, ne, machen. Das ist immer dann was Besonderes für die Kinder. Was wir zum Beispiel in Duisburg haben, wir haben so eine Kinderfeuerwehr oder so eine Jugendfeuerwehr. Da muss man aber auch erst ein bestimmtes Alter haben, um da mitzumachen. Aber man lässt auch viele Kinder bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn sie ein bisschen jünger sind, trotzdem mitlaufen. Also das macht man schon. Was ja aktuell ist, muss man ja auch dazu sagen, die Serie Feuer und Flamme. Ne? Das ist ja für viele Kinder und viele Menschen ja auch so ein Grund, die dann sagen so, ey, ich habe Feuer und Flamme gesehen, ich muss jetzt zur Feuerwehr, das ist auch super.
Ja. Yeah.
Die machen das total toll.
Feuerwehrmann Sam ist auch ganz hoch im Kurs.
Ja, das auch. Und wie gesagt, also es gibt mittlerweile schon wirklich viele Sachen, wo junge Menschen sag mal, schon in die richtige Richtung gebracht werden. Aber ich kenne das von meinen Kindern. Ne? Meine Tochter wollte auch Feuerwehrfrau werden. Mittlerweile ist sie Rechtsanwältin, weil man dann mehr Geld verdient.
Jetzt hast du uns vorhin ja schon erzählt, dass du in der Leitstelle arbeitest. Da stelle ich mir manchmal auch, natürlich auch, ne, manchmal ganz schön emotional und schwer vor, aber vielleicht auch mal ganz kurios. Was war denn so ein kurioser Notruf, der da eingeht?
Da gab es eine, wie nennt man das, darf man dann sagen, Sexualverletzung. Bei irgendeiner Stellung ist irgendjemand abgerutscht und dann hat er natürlich ziemliche Schmerzen gehabt.
Und dann hat er denn die Feuerwehr angerufen?
Ja, weil...
Logisch, weil Rettungsdienst.
Mhm. Genau, also er wollte sich erst erkundigen, ob das denn alles auch, ob er denn jetzt richtig liegt und. Und dann habe ich gesagt, junger Mann, Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Ja, also der hatte dann eine Rodentorsion und wenn der Roden dann blau wird, muss sofort wieder die richtige Stellung gebracht werden. Ja, und...
Oh Gott, darf man eigentlich nicht lachen, gell? Aber es ist schon ein lustiges Bild gerade.
Das Schlimme war ja, oder das war kurz nach meiner Ausbildung. Ich habe den ersten Tag gesessen, ich kriege einen Anruf sonntags morgens, ich sitze da um 7:55 und denke so, ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Ich habe gedacht, ja. Die Kollegen würden mich verarschen, die hätten irgendwo in der Ecke angerufen, ne? Ja, und tja, das war auch so.
Okay.
Dann, was ja auch die Leitstelle ein bisschen ist, ich sag mal zu bestimmten Jahreszeiten, ne, man hat ja auch so ein bisschen ältere Menschen da draußen, die gerne dann mal anrufen und einfach nur reden wollen, ne?
Ja.
Das hat man auch ganz häufig. Da muss man halt gucken, dass man einen Leitstellendisponent, der sagt, jetzt geht's nicht, ich habe gerade Stress, oder man beschäftigt sich wirklich mal 2-3 Minuten mit diesen Menschen, damit sie halt wissen, dass da jemand doch ist.
Das finde ich sehr schön. Das kenne ich auch beim Radio, da rufen auch gerne Menschen an, die einfach reden wollen. Und das finde ich immer sehr schön, wenn man ihnen zumindest mal 2-3 Minuten das Gefühl geben kann, vielleicht nicht ganz alleine zu sein. Ne?
Ja. Und auch immer diese Freundlichkeit, ne? Also ich mag es halt, wenn man zum Beispiel Weihnachten in der Leitstelle sitzt und dann auch frohe Weihnachten wünscht. Natürlich ist es doof, wenn was Schlimmes passiert ist, ne? Da muss man halt so ein bisschen ethisch gucken, wie man das so ein bisschen verkauft, ne? Große Schwierigkeit bei der, ich sag mal, Leitstelle sind Sprachbarrieren, weil die Menschen, die anrufen, sind aufgeregt, sind nervös und dann sprechen die nicht sehr gut unsere Sprache und die brauchen einfach nur Hilfe. Bei uns ist es so, dass wir so eine Dolmetscherliste haben. Mhm. Mit ganz vielen Dolmetschern, die bestimmte Sprachen sprechen. Ne? Zum Beispiel steht da ja auch drin, ich spreche da Italienisch. Und dann versucht man darüber rauszukriegen. Ich weiß, eine Kommune hier in Nordrhein-Westfalen nutzt so eine KI. Probieren die gerade aus, die muss richtig gut sein. Also man spricht Deutsch rein und es kommt diese Sprache für den Anrufer raus, die er halt spricht. Ja, was natürlich super, super ist. Da warten wir nur alle drauf. Aber das ist einfach Ruhe bewahren. Ne? Also man muss sich halt immer die Situation vorstellen. Für mich ist das eine normale Situation. Ich kenne das. Wenn ich bei der Feuerwehr anrufe und brauche einen RTW, ich mache das locker flockig. Aber die Anrufer, die es machen, sind in einer Ausnahmesituation. Du bist derjenige, der das Gespräch leitet. Ja, und man muss dann gucken. Dann klar sagt man immer, ja, können Sie die Straße buchstabieren? Dann versucht man mit einzelnen Buchstaben. Wir haben mittlerweile eine Funktion bei uns, dass wir draufklicken können und so ungefähr den orten können. Dann sagen wir, wohnen Sie die in der und der Straße? Und dann sagt er irgendwann mal ja oder nein. Ne? Und dann guckt man halt weiter. Also es ist halt sehr schwierig, weil das wirklich eine Ausnahmesituation für den Anrufer ist, weil der Hilfe braucht. Und wenn die Hilfe nicht schnell kommt, dann werden die auch mal laut und werden auch mal ein bisschen forscher. Aber das gehört nun mal zum Job dazu. Das Problem ist halt nur wirklich, das ist ja auch einer meiner größten Themen, ne? Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und das fängt ja schon in der Leitstelle an. Ne? Also wenn man in der Leitstelle sitzt und diese 200, 300 Anrufe annimmt und bei jedem zweiten Anruf als Arschloch tituliert wird, ne, irgendwann glaubt man selber dran.
Ist das so?
Ja, mittlerweile ist das schon so.
Okay, das geht überhaupt gar nicht.
Ja.
Das hatten wir tatsächlich in unserem Podcast ja schon mehrfach, also unter anderem auch bei einer jungen Polizistin aus Hamburg, die auch gesagt hat, das wird immer mehr. Hast du selbst, außer dass du beschimpft wirst, was natürlich auch überhaupt nicht schön ist, aber tatsächlich auch körperliche Gewalt selbst schon erlebt? Was in solchen Situationen?
Ja, also ich bin ja jetzt auch kein kleiner Mensch, ne? Ich bin ja schon ein Brecher. Ne? Ich habe das eigentlich die Situation immer ganz gut gehandeln können, aber es war wirklich so, dass ich mal zu einem Einsatz gerufen worden bin, wo ich halt nachts dann rausgefahren bin. Jetzt muss man so sagen, das ist so ein Stadtteil gewesen, wo man sagt, okay, da muss man so ein bisschen aufpassen. Sind wir da rein. Der Ehemann hat uns schon im Haus so empfangen, so nach dem Motto, ihr Arschgeigen, warum braucht ihr so lange? Wir waren schon mitten in der Nacht und ich habe, glaube ich, von der Wache bis dahin 3 Minuten gebraucht. Also das war richtig schnell. Ja, und dann lag die Frau auf dem Boden. Ich habe mich dann an den Kopf hingekniet, weil war im Wohnzimmer. Der Mann saß immer hinter mir. und wurde immer wieder lauter, stand wieder auf. Und dann habe ich gesagt, sie setzen sich jetzt hier hin und bleiben jetzt ruhig, wir kümmern uns jetzt. Dann habe ich halt einen Blutdruck dran gemacht, habe ein EKG dran gemacht und dann ging ihm das nicht schnell genug und hat er mir einfach nur so einen Nackenschlag gegeben. Dann bin ich irgendwann mal aufgestanden, habe ich ihn angeguckt, auf einmal wurde die Frau aus dem Nichts wach. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich gehe jetzt raus und rufe die Polizei. So, dann hat sich die Polizei gerufen. Da muss man sagen, hier in Duisburg kommt die Polizei dann aber auch sehr, sehr schnell, ja, wenn Kollegen angegriffen werden. Ja, und dann habe ich eine Anzeige aufgegeben. Problem war aber, dass die Anzeige, es hat alles super geklappt, aber ist schon ein paar Jahre her. Das hat nicht so viel gebracht, sag ich mal, ne? So. Und mittlerweile bin ich da ja sensibilisiert. Und deswegen gibt's ja auch diese Initiative bei uns in der Gewerkschaft, Gewalt gegen Einsatzkräfte, wo wir halt bestimmte, eine Software installiert jetzt, oder wir versuchen gerade eine Software in Nordrhein-Westfalen zu verteilen, die nennt sich iMac, was den Kollegen das einfacher macht, diese Einsätze zu melden. Weil jeder Angriff ist einer zu viel, muss man sagen. Ich sag mal, heute ist eine Pressemeldung in Hamburg rausgegangen von unserer Gewerkschaft. Ne, sind 90 Leute angegriffen worden oder 90 Rettungsdienste sind angegriffen worden. Also wie gesagt, es nimmt immer mehr zu.
Ganz schlimme Entwicklung, finde ich ganz fürchterlich. Vor allem, was wir jetzt alles besprochen haben, was ihr riskiert für uns und dann noch nicht mal Wertschätzung dafür erfahrt von all jenen, die gerettet werden. Deswegen geht gar nicht unterste Schublade. Deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, dass da euch Unterstützung zuteil wird, auch von politischer Seite aus. Ja, lieber Valentino, da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon in einem Punkt drin, den möchte ich gerne noch mit dir besprechen. Was könnte sich denn deiner Meinung nach noch verbessern, damit man diesen Beruf tatsächlich mit so viel Herzblut ausführen kann, wie du es ja auch tust gerade?
Aber könnte sich verbessern? Ja, ein Thema ist halt der Arbeitsschutz, was Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte angeht. Man sagt immer so, man soll ja nicht jammern auf hohem Niveau. Ich sag mal, so ein bisschen die Besoldung oder die Bezahlung könnte noch ein bisschen besser sein, weil wenn man überlegt, dass ich mein Leben riskiere, ich sag mal für andere sozusagen. Wir hängen ja immer auch an den Tarifverhandlungen mit dran. Die Politik sich das auch einfach mal vor Augen hält. Und ich sag mal, dass die Politik weiß, wie anstrengend unser Job ist. Ne? Wir haben ja das Thema hier gehabt in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja eigentlich mit 60 in Ruhestand gegangen. Und die Politik hatte jetzt nichts Besseres zu tun, uns da auf 61 hochzusetzen. Und wir haben mit den Gewerkschaften, haben wir versucht, massiv dagegen zu halten. Aber die Politik sagt, nö, also 61 und ja, wenn man sich aber vorstellt, welche körperliche Leistung der Feuerwehrmann bringen muss oder die Feuerwehrfrau bringen muss, alleine diese Rhythmusstörung, wenn du nachts rausfährst, der Pieper, dieser hohe Adrenalinschub, was das Herz ja auch weitet und was weiß ich und so, die haben das auf Grundlage von irgendeinem Urteil gemacht, aber ohne irgendeiner Geschichte gesundheitlich, oder dass die irgendeinen Arbeitsschützer mit eingebunden haben oder. Und das macht uns gerade so auch, ich sag mal in Duisburg, wenn nicht in Duisburg, sondern in Nordrhein-Westfalen, die Feuerwehrleute ziemlich wütend. Das ist wieder so ein Schlag in den Nacken gewesen sozusagen.
Ja. Ja.
Weil sie haben da wirklich jetzt anderthalb Jahre gerungen darum, dass das auf 60 bleibt, aber die Politik einfach gesagt hat, ne, wir machen 61. Aber an sich ist der Beruf des Feuerwehrmanns, also ich finde den einfach mega. Und ich würde immer sagen, ich habe nie die falsche Entscheidung getroffen. Im Gegenteil, ich würde immer wieder die gleiche Entscheidung treffen. Vielleicht mit dem Studium, damit ich dann schneller da bin, wo ich jetzt bin. Aber ansonsten macht mir das echt Spaß, weil mir das einfach Spaß macht, das Arbeiten mit den Menschen. Dann aber auch dieses Team, ne? Also dieses Teamarbeiten. Ne? Also jeder Handgriff geht in den nächsten Handgriff. Das ist auch dieses Tolle und halt diese, nicht jeder Tag ist gleich. Also als Schreiner, wenn ich Schränke gebaut habe, war immer von A bis Z wurde der Schrank gebaut. Und hier ist es so, wenn Einsatzlagen sind, fange ich vielleicht erst bei C an, fange weiter mit A. Aber wir haben, wie gesagt, jeden Tag ist es was anderes.
Und dabei bist du auch noch total bescheiden. Dabei könntest du dich Superheld nennen, ne? Auf jeden Fall. Also für deine Kinder bist du es auf jeden Fall. Und wahrscheinlich für viele, viele, viele Menschen da draußen, denen du schon geholfen hast und die du gerettet hast, auch. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch mal ein ganz gutes Gefühl zwischendrin, oder?
Also Superheld. Ja, Superheld würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es gab mal so eine Kampagne vom Deutschen Beamtenbund, die Unverzichtbaren. Das sind wir. Wir sind unverzichtbar. Wir sind unverzichtbar für die Politik, für die Menschen draußen, weil wir sind halt 365 Tage, 24 Stunden da.
Das war ein wunderschöner Schlusssatz. Valentino Tagliafico, Ich muss deinen Nachnamen nochmal sagen, weil er so schön ist. Ich danke dir so sehr, dass du uns so einen Einblick gewährt hast, auch in deine Emotionen und in all das, was dich so beschäftigt und bewegt in deinem Beruf. Und wenn du von ihm sprichst, ich habe gerade schon gesehen, du strahlst einfach. Und deswegen glaube ich dir sehr, dass du diesen Beruf liebst. Und euch haben wir vielleicht diese Liebe so ein bisschen rüberschubsen können, alle ihr, die ihr uns zugehört habt. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Valentino.
Vielen Dank, danke.
Und euch allen vielen, vielen lieben Dank auch für eure Zeit, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hören uns in 2 Monaten wieder. Ich würde mich sehr freuen. Alles Liebe, eure Steffi.